Wir haben jetzt am Telefon einen Aktivisten der Roten Hilfe, dem wir einige Fragen stellen zu einem kürzlich beendeten Prozess in Stuttgart. Zuerst mal, was wurde dem angeklagten Antifaschisten denn konkret vorgeworfen?
Dem angeklagten Antifaschisten wurden verschiedenste Delikte vorgeworfen. Das geht vom Landfriedensbruch über Körperverletzung, Widerstand bzw. tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die ganze Bandbreite quasi an so den Paragraphen, mit denen wir uns immer konfrontiert sehen. Da geht es vor allem um Aktionen gegen Rechte und Nazis, also zum Beispiel die AfD in Villingen-Schwenningen oder die rechte Demo in Pforzheim. Und das Besondere an dem Verfahren ist vor allem die Summe der über 10 Anklagepunkte.
Ja, vielleicht wenn du gerade die zentralen Punkte nennst, für die er angeklagt wurde?
Also die zentralen Punkte waren einmal 2019, im Mai hat im Zuge der Europawahl die Rechte, also eine faschistische Kleinstpartei hier in Deutschland, so die Nachläufe von irgendwie so Suff-Nazis und Kameradschaften in Pforzheim eine Demonstration veranstaltet. In dem Zuge geht es sogar um zwei Situationen, bei denen quasi Gegenproteste versucht hatten, die Nazis am Laufen zu behindern, beziehungsweise dann im Bahnhof nochmal zu konfrontieren. Ein anderer zentraler Punkt war das traditionelle Bürgerfrühshoppen der Tübinger Studenten, also der Verbindungsstudenten dort. Und neben quasi diesen ganzen Anklagepunkten rund um den Bereich Antifaschismus ging es auch in zwei Fällen rund um die Beteiligung an der Demonstration 2019 war die auch im April für bezahlbaren Wohnraum und gegen die Spekulation mit Wohnraum.
Wie lief denn das Verfahren ab? Also welche Eindrücke sind da haften geblieben und wie lautet das Urteil?
Also das Verfahren zog sich über 6 Tage und dementsprechend gibt es da ganz, ganz viele Eindrücke. Also vielleicht um so ein paar Schlaglichter zu werfen. Das eine ist irgendwie, dass ein Verfahren, wo es um eine Körperverletzung gegen den stadtbekannten Nazi Michael Stecher geht, eingestellt wurde, nachdem dem Gericht bekannt war, dass dieser Reichsbürger wurde, das mehr oder weniger vor Gericht geleugnet hat und dementsprechend gelogen hat, gleichzeitig auch offensichtlich zu spät kam und das Gericht selbst so ein bisschen verarscht hat. Das haben sie eingestellt, um sich ein bisschen dieser politischen Tragweite zu entledigen, würden wir behaupten. Das zweite Schlaglicht ist irgendwie so der Staatsschützer Moritz Kleiber, der jetzt nun aufgrund dieses Prozesses ist. Angezeigt wurde wegen Falschaussage von einem der Anwälte. Das nächste Schlaglicht ist eine längere Auseinandersetzung am ersten Prozesstag rund darum, ob Stift und Papier nun gefährliche Gegenstände in einem Gerichtssaal sind und inwieweit diese Teil einer Öffentlichkeit sind, die ja grundgesetzlich eigentlich im Gerichtssaal erlaubt sein muss, mit dem Ergebnis, dass Stift und Papier nicht dazugehören. Die wurden dann im Gerichtssaal noch konfisziert. Das Ganze hatte dann noch einen bisschen längeren Nachspiel, nachdem 2 Prozesstage später quasi 2 Nazi-Securities eines Zeugens zuerst von den kontrollierenden Justizbeamten für Kolleginnen gehalten wurden, dann aufgrund der Intervention des Anwalts doch noch Waffen, die sie bei sich trugen, im Gerichtssaal abgeben mussten. Da ist bis jetzt immer noch nicht klar, was für Waffen das waren. Dementsprechend läuft da gerade auch eine Anfrage beim Landtagspräsidenten, der für diese Justizbeamten zuständig ist, nachdem die Richterin, die das Verfahren führt, dem Ganzen nicht nachgegangen ist und voraussichtlich auch eine Beschwerde beim Justizministerium in genau dieser Angelegenheit. Und das Ergebnis des Prozesses war, muss man sagen, der Antifaschist wurde zu 2,5 Jahren ohne Bewährung, das heißt zu einer Haftstrafe verurteilt. Aber, was man genauso deutlich sagen muss, dass das Prägendste an diesem Prozess eigentlich die Prozessführung des Angeklagten und die politische Auseinandersetzung in und vor dem Gerichtssaal war. Und da haben wir auf jeden Fall gewonnen.
Okay, du hast gerade gesagt, die Prozessführung war das, was irgendwie so beeindruckend war. Wie sah denn diese aus von der Verteidigung und dem Angeklagten?
Also es wurde erstmal konsequent alles angefochten bzw. bestritten. Das heißt, die kompletten vollen 6 Tage auch verhandelt. Sehr offensiv, also der Anwalt hat sich da nichts nehmen lassen, hat immer wieder aufs Schärfste auch die Zeugen irgendwie so ein bisschen demaskiert, mit dem Ergebnis, dass beispielsweise der eine Anklagepunkt fallen gelassen wurde, ein anderer eigentlich nicht mehr haltbar war. Und auch der Angeklagte war da sehr deutlich in seinem Auftreten. Er hat klar gemacht, dass er nicht bereit ist, in irgendeiner Form zu kooperieren oder sich von seinen Handlungen zu distanzieren. Er hat diesen Prozess offensiv geführt, es gab keine Einlassungen von seiner Seite und hat sowohl am ersten Prozesstag eine Erklärung verlesen, an der er so ein bisschen auf seine Beweggründe und die Vorwürfe einging und diese politisch erklärte und zur Urteilsverkündung ebenfalls eine Erklärung verlas, in der er diesen Prozess nochmal Revue passieren ließ und ihn so ein bisschen kommentierte, mit dem Ergebnis, dass dieser schlussendlich genauso politisch gewollt war wie das Urteil und auch ihn nicht weiter beeindrucken muss. Der Anwalt, vielleicht noch als letztes ergänzend, hat neben irgendwie dieser juristischen Verteidigung verschiedenen Anträgen und Beschwerden, die auch weiterhin laufen, gerade rund um diese Nazi-Securities im Gerichtssaal, in seinem Plädoyer schlussendlich auf ein juristisches Plädoyer verzichtet, sondern vielmehr betont, welche Kontinuität Rechte und Nazis in der deutschen Justiz auch nach 45 hatten. Er ist da eingegangen auf über 800 Richter, Staatsanwälte und hohe Justizbeamte, die ihren Dienst quasi danach ganz normal fortgeführt haben. Er ist eingegangen irgendwie auf Filbinger zum Beispiel, der Todesurteile im Faschismus als Marinerichter unterzeichnet hat und später in der Landespolitik Baden-Württembergs kein Unbekannter wurde, und hat dieses Plädoyer abgeschlossen mit der Aufzählung aller von Nazis ermordet seit 1990, also mit über 200 Namen, und hat schlussendlich damit geendet, dass das ja Begründung genug wäre für den Widerstand gegen Rechte.
Wenn man da so einen guten Anwalt hat oder eine Anwältin, die einem den Rücken stärkt, ist das sicher immer toll vor Gericht. Aber gab es denn auch andere Menschen, die den Angeklagten beigestanden sind? Gab es irgendwelche Solidaritätsaktionen? Und wenn ja, wie sahen die aus?
Also es gab quasi einen Solidaritätskreis, der dieses ganze Verfahren begleitet hat. So gab es schon im Vorfeld darauf zwei kleinere Soli-Abende, in denen informiert wurde. Die Prozesse wurden allesamt begleitet, am ersten Tag mit einer größeren Kundgebung, genauso wie bei der Urteilsverkündung, inklusive quasi Reden und politische Begleitung auch. Es gab zur Urteilsverkündung noch im Gerichtssaal eine Transpi-Aktion, die aufgespannt wurde und es dementsprechend auch versucht wurde, diesen Ort, an dem ja sonst eigentlich maximale Fremdbestimmung und so ein bisschen Ohnmacht herrscht, proaktiv und selbst zu nutzen. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt, und auch aus verschiedenen Städten gab es irgendwie solidarische Botschaften, seien es irgendwie transparente oder auch persönliche Wörter oder hinterher einfach ein paar Posts, die sich mit dem Angeklagten nach diesem Hafturteil solidarisierten.
Du hast gerade gesagt, nach dem Hafturteil solidarisierten. Wie geht es denn jetzt im Allgemeinen weiter für den Angeklagten und vielleicht auch mit weiteren solidarischen Aktionen?
Also es ist klar, dass dieses Verfahren in die nächste Instanz geht. Einerseits, also verschiedenste Gründe. Einerseits natürlich geht es darum, dieses Hafturteil erstmal nicht zu akzeptieren und dagegen weiter juristisch vorzugehen. Dafür gibt es auch einfach sehr viele Ansatzpunkte. Allein schon die Richterin Böckler, die dieses Verfahren am Amtsgericht verurteilt hat, ist irgendwie bekannt dafür, Linke zu hassen, und dementsprechend war das Urteil in der Heftigkeit durchaus auch erwartbar. Und natürlich steht es jetzt auch so ein bisschen daran, also dieser ganze juristische Weg zieht sich oft sehr lange, die vergangene Arbeit so ein bisschen auszuwerten, daraus zu lernen. Es gab jetzt irgendwie einen Junge Welt-Artikel im Anschluss, quasi so unter dem Stichwort Öffentlichkeitsarbeit, jetzt dieses Interview, das so ein bisschen zu kommentieren und halt zu schauen, okay, wie kann es denn vom Landgericht weitergehen.
Wir haben vorher in unserer Sendung einen Beitrag aus Nürnberg gesendet. Dort wurden aktuell zwei Menschen zu Knast ohne Bewährung verurteilt, nur aus dem Grund, weil sie Polizisten angeschrien haben sollen. Wie ist denn die Einschätzung der Roten Hilfe im Zusammenhang jetzt mit dem Prozess in Stuttgart? Ist es eher die Ausnahme, dass es jetzt Haftstrafen gibt oder die angedroht werden? Oder kann man da von einer politischen Tendenz inzwischen sprechen?
Vielleicht so ein bisschen andersrum. Es ist noch nicht die Regel, aber die Tendenz geht auf jeden Fall in die Richtung. Also es gab bereits Anfang Juli in Stuttgart ein erstinstanzliches Hafturteil, auch bundesweit, irgendwie im Zuge zum Beispiel der Verfahren rund um den G20-Gipfel kam es zu einigen Hafturteilen, gerade sitzen aufgrund der Proteste im Dannenröder Wald wieder verschiedenste Leute in U-Haft. Und das Ganze zeichnet sich über die letzten Jahre auf jeden Fall ab, dass im Zuge von Gesetzesverschärfungen, seien es irgendwie die 2016, das letzte große Paket auf Bundesebene oder die ganzen Landespolizeigesetze, die ebenfalls halt auf föderaler Ebene Sachen verschärft haben, deutlich spürbar wären. Das Konkreteste sind dann natürlich irgendwie die Paragraphen 113 und 114, also Widerstand bzw. tätlicher Angriff auf Verstreckungsbeamte. Aber auch unabhängig davon wird so eine gewisse gesellschaftliche Polarisierung durchaus spürbar. Und das ist, so kam es auch in Stuttgart, immer wieder zu direkten politischen Angriffen auch auf die Linke, in denen es gar nicht mehr darum ging, irgendwie Einzelne zu bestrafen. Das passiert nebenher auch ganz fleißig, sondern auch irgendwie linke Ideen als Ganzes zu delegitimieren und zu diskreditieren, was sich natürlich dann auch in Urteilen niederschlägt.
Was möchtest du denn jetzt zum Schluss vielleicht auch unseren ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben?
Ich meine, ihr als Zuhörerin gerade vorm Radio hört ja die Rote Hilfe Infosendung. Und die Rote Hilfe als strömungsübergreifende Solidaritäts- und Schutzorganisation gibt es mit Ortsgruppe hier in Stuttgart. Wir machen genau das irgendwie, was jetzt im Interview so ein bisschen beschrieben wurde. Wir beraten und informieren in rechtlichen Angelegenheiten rund um Repressionen im Zuge der politischen Aktivität. Wir unterstützen dort auch und stehen natürlich irgendwie gerade vor immer größeren Herausforderungen. Solidarität lässt sich nun mal halt nicht von alleine organisieren und ist dennoch irgendwie das wichtigste Mittel, was wir als politische Linke besitzen. Ich glaube, dementsprechend ist es wichtig, wenn wir auch weiterhin gemeinsam Solidarität organisieren. Mehrere erste Schritte können da sein, zum Beispiel Mitglied bei der Roten Hilfe zu werden und so auch Angeklagte oder Leute, die von Repressionen betroffen sind, direkter zu unterstützen. Gleichzeitig geht es immer wieder Aktionen und Demonstrationen auch in Unterstützung und gegen Repressionen. In Stuttgart-Stammheim sitzen gerade mehrere politische Gefangene, denen man schreiben kann, genauso wie verschiedenste Spenden, sei es irgendwie für die Kriminalisierung von Antifaschisten in Baden-Württemberg gerade oder im Zuge der anstehenden Prozesse rund um den Rondenberg beim G20-Gipfel. Da gibt es ganz viele Ebenen der Solidarität und schlussendlich ist sie unsere Waffe, dementsprechend lasst sie uns auch nutzen.